Einfach vegan, der Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie. Komm mit auf eine Reise hin zu einem neuen Wohlstandsmodell, denn eines ist klar, weiter wie bisher geht es nicht.
In dieser Folge spreche ich wieder mit Ilona und Marek von Für eine bessere Welt. Und du kennst die beiden schon aus vorangegangenen Interviews zu ihren Büchern und Projekten. Wir haben schon über ihr Buch Und jetzt retten wir die Welt und ihr Projekt dazu gesprochen, über ihren Wandelplaner und über ihr neuestes Buch Ferronomics. Und in dieser Folge sprechen wir jetzt über ihr Buch, das quasi zwischen dem Wandelplaner und Ferronomics erschienen ist, nämlich Gärtnern für eine bessere Welt. Wenn du die anderen Bücher von Ilona und Marek schon kennst, dann weißt du, dass dieses Buch auch wieder sehr praktisch orientiert ist. Es gibt zwar einen theoretischen Hintergrund, aber auch ganz, ganz viel Praxiswissen. Das Buch trägt den Untertitel »Rette die Vielfalt, eine andere Welt ist pflanzbar«. Das Handbuch für Idealisten und grüne Helden. Und was das jetzt genau bedeutet, das erzählen dir Ilona und Marek in diesem Interview.
Ja, ich bin Ilona.
Und ich bin Marek.
Und wir schreiben zusammen Bücher, sind Journalisten, haben den Blog für eine bessere Welt und die Online-Akademie Jetzt retten wir die Welt, machen die Konferenz für eine bessere Welt und haben ein Buch zum Thema Gärtnern für eine bessere Welt geschrieben.
Genau, und über das Buch wollen wir heute sprechen. Jetzt haben wir ja schon über ganz viele Bücher von euch gesprochen. Und meine Frage wäre jetzt, wie unterscheidet sich denn jetzt dieses Buch, wo es ja auch ums Gärtnern geht, von den anderen Büchern?
Also eigentlich war eher so ein bisschen unser Anliegen, das so ähnlich zu machen, nur dass es halt sozusagen um ein anderes Thema geht. Also es folgt so dem Grundidee des Weltretterbuchs, also des Buchs Jetzt retten wir die Welt. Und zwar gibt es eben Hintergrundinformationen dazu, wie eigentlich so das Ökosystem Erde funktioniert, beziehungsweise die verschiedenen Subsysteme Erde, Luft, Wasser und so weiter. Und dann eben verbunden mit der Frage, Jan, was können wir denn jetzt eigentlich ganz konkret tun, um die Situation oder die Entwicklung oder die Lage zu verbessern. Und es ist auch so von der optischen Art her, es ist ähnlich wie unsere anderen Bücher. Was jetzt in dem Buch so ein bisschen, also oder neu war oder was wir so neu ein bisschen mehr ausprobiert haben, ist, dass wir mehr Geschichten erzählt haben oder ein bisschen autobiografischer geworden sind.
Ja.
Und dass eben so dieser Kontrast zwischen, was sind eigentlich die globalen Entwicklungen und was kann ich ganz lokal in meinem kleinen Garten dann verändern. Also dass das so ein bisschen so die Pole waren, zwischen denen wir uns in dem Buch immer hin und her bewegen und was auch für uns so das Interessante war. Also praktisch Think Global, Act Local und das eben so bezogen auf den Garten.
Und wie seid ihr jetzt so auf das Thema Gärtner gekommen?
Also einerseits sind wir ja selbst in der glücklichen Lage, einen kleinen Garten zu haben seit einigen Jahren und haben den immer schon mit viel Freude genossen und haben in den letzten Jahren gerade bei den Recherchen für die Bücher natürlich mehr und mehr uns eben auch so mit den Fragen beschäftigt. Was muss eigentlich in einem Garten funktionieren? Wo funktioniert es nicht in vielen Gärten? Wir sind hier in einer Siedlung mit knapp, ich glaube, über 100 Gärten im Norden, im äußersten von Hamburg. Und da sind natürlich die Gartengestaltungen ganz unterschiedlich. Wir haben uns mal gefragt, was kann man eigentlich in dem eigenen Garten oder auch im Stadtgrün tun, um jetzt dem Ökosystem möglichst zuzuspielen und beispielsweise für den Klimaschutz etwas zu tun, weil das alles geht eben auch im kleinen Garten. Das fängt sozusagen schon mit jeder Topfpflanze an oder mit der Entscheidung, wie man seinen Garten ausrichtet.
Genau,
und das haben wir nochmal in den Fokus genommen. Oder auch auf dem Balkon,
genau.
Also überall dort, wo man die Möglichkeit hat, das Grün in sein Leben zu lassen oder zu partizipieren an dem Grün dort draußen, hat man eben auch die Möglichkeit, etwas für die Natur zu tun. Und das wollten wir in den Fokus rücken und haben das eben mit diesem Buch getan.
Genau, und dann war es eigentlich auch, also nach dem Buch Jetzt retten wir die Welt, kamen eben auch einige Organisationen, Institutionen immer wieder auf uns zu und haben uns gefragt, ja, was können wir denn eigentlich machen, um die Menschen anzusprechen, die so auf der Schwelle sind, die jetzt vielleicht noch nicht so wirklich was in ihrem Alltag ökosozial verändern, aber um die irgendwie dafür zu begeistern oder dafür zu öffnen. Und wir haben halt festgestellt, dass es im Wesentlichen zwei große Themen gibt, über die man eigentlich also fast alle erreicht. Das eine ist das Thema Konsum. Also das machen wir ja wirklich alle, ne? Jeder konsumiert irgendwas. Also über das Thema Konsum zu sprechen, ist ein ganz großer Anknüpfungspunkt, wo man sozusagen so milieuübergreifend ins Gespräch kommen kann. Und das zweite ist eben so das Thema Ernährung / Gärtnern oder Anpflanzen oder sowas. Und das Thema Gärtnern hat für uns aber halt natürlich so den direkten Bezug zur Natur im Gegensatz zum Thema Konsum, was ja eher so ein bisschen eigentlich mehr entfremdet heutzutage, weil ja da die ganzen Zusammenhänge für uns, dadurch, dass vieles global läuft und so weiter, für uns gar nicht mehr so richtig zu erkennen sind. Und genau, und das Charmante am Garten oder am Gärtnern ist für uns eben, dass man wieder direkt mit der Natur in Kontakt kommt. Und so ein, oder das Gärtnern ist ja auch so eine fast meditative, sehr philosophische Tätigkeit sein, wo man innerlich zur Ruhe kommt, wo man mal Zeit hat, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen, wo man ja rauskommt aus der Hektik des normalen Alltags und aber eben auch wirklich die Hände in die Erde stecken kann und gucken kann, ja, wie, also nur ganz konkret gucken kann, wie funktionieren denn die Kreisläufe? Also was passiert denn, wenn es so einen heißen Sommer gibt wie letztes Jahr oder wenn es so kalt und verregnet ist wie vorletztes Jahr? Also was bedeutet das eigentlich, Klimawandel, ganz konkret bei mir im kleinen Garten, oder was bedeutet das Wasserkreisläufe und so? Und also unsere Erfahrung ist eben auch, wenn Menschen erstmal anfangen, sich damit zu beschäftigen, also ich baue dann mir einen Komposthaufen, dann kommen dann die Pflanzen drauf, die ich abgeschnitten habe, und dann wird da Erde draus und dann, der kommt wieder in den Garten. Das ist ja sozusagen so der erste typische oder klassische Kreislauf, den man in so einem Garten schafft. Und darüber kommen halt zu der Frage, aber wie ist das mit dem Wasserkreislauf? Ne? Wir spülen da jeden Tag zig Liter wertvolles Trinkwasser in die Toilette runter. Ja, ist das eigentlich was sinnvoll ist, was normal ist? Also, oder könnte das irgendwie besser gehen? Also man kommt dann schon irgendwie zu weiteren Fragen, die dann auch natürlich zu solchen globalen Fragen führen, ne? Wie jetzt im globalen Wasserkreislauf, Plastik im Wasser oder eben auch Luftverschmutzung oder eben, was Marek auch sagt, so der Klimawandel oder auch insgesamt so Rückgang der fruchtbaren Erdböden weltweit. Das ist ja irgendwie eine Krise, die irgendwie kaum so im Bewusstsein der Öffentlichkeit steht, ne? Aber auf solche Themen stößt man dann eben. Und das fanden wir eben so das besonders Charmante, dass so über dieses Thema Garten das ganz Pragmatische verbunden wird mit dem Philosophischen und aber eben auch so mit diesem Naturwissenschaftlichen. Also wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und das ist eigentlich so ein super Themenbereich.
Und muss ich denn jetzt unbedingt einen Garten haben, um euer Buch lesen zu können? Also vielleicht nicht, um es lesen zu können, aber um davon zu profitieren, von dem, was ihr schreibt?
Nein, ganz bestimmt nicht. Also einerseits ist es natürlich jederzeit möglich, sich sowohl außerhalb der Stadt als auch gerade in den Städten für das Natur, also für das Grün einzusetzen, für die Natur in der Stadt einzusetzen und beispielsweise in der Gemeinschaft brachliegende Flächen dann neu zu begrünen und eben auch wieder nutzbar zu machen, dort eben gemeinsame Gartenprojekte ins Leben zu rufen. Und es gibt zugegebenermaßen in den Städten und überall schon viele Projekte dieser Art. Was ich noch sagen wollte, das ist eben der zweite Aspekt. Auch dafür brauche ich keinen eigenen Garten, aber das ist der Sicht auf die Natur. Ilona hat das vorhin schon anklingen lassen, die Philosophie des Gärtnerns oder die Philosophie des sozusagen kreativ Schaffenden in der Natur ist eine ganz elementare Sache, die wir in vielen Bereichen eben komplett verloren haben, weil wir natürlich in einer sehr technologischen Welt leben und in einer Welt leben, in der, ich sag mal, eine Naturbeobachtung eben sozusagen nicht mehr zum Höchstmaß des Glücks gehört, das von vielen als solches dann eben so erkannt und empfunden wird, weil viele Leute sind eben halt doch eher ja jenseits der Naturbeobachtung oder jenseits des Naturgenusses mit anderen Dingen beschäftigt. Und der Garten oder das Beschäftigen mit dem Gärtnerischen hilft einem auch eben so nach und nach ganz seicht und sehr gefühlvoll, sich wieder mit der Natur zu verbinden, die großen Abläufe zu beobachten, wie Ilona eben auch schon sagte, die großen Kreisläufe zu verstehen, zu gucken, was ist überhaupt Erde, wie funktioniert das Ganze, was bedeutet das Wasser und das nächste Element, die Luft, also wie geht man damit um, wie kann man das im Großen verstehen und wie kann man es im Kleinen beobachten und verstehen und sich damit wieder zu verbinden, hat einen enormen Effekt, weil das bedeutet eben, dass man tatsächlich wieder sich mehr als Bestandteil der Natur betrachtet.
Ja, genau. Und also zu dem, was Marek sagt, kommt eben noch dazu, dass so dieses ganze sich mit der Natur verbinden, Gärtnern bedeutet ja auch vor allem, wenn es ein natürliches Gärtnern sein soll, ne? Also nicht so dieses klassische, wir haben so den unkrautfreien Rasen oder so, das sind ja irgendwie Gärtner, die jetzt eigentlich nicht wirklich beobachten. Aber wenn man naturnah und mit der Natur gärtnern will, dann kommt es ja auf dieses Beobachten total an und auf das Verstehen und das sich einfühlen. Und das bewirkt zwei Dinge. Das bewirkt erstens, dass man eine gewisse Langsamkeit üben muss. Und ich finde, Langsamkeit und Ruhe und Muße, das sind in unseren heutigen Zeiten, das ist so ein echter Luxus. Und das ist aber auch, also ich glaube, man kann das nur, wenn man das innerlich auch übt und trainiert. Und das, da ist halt der Garten irgendwie, oder ist die Natur ein super Lehrmeister dafür. Das ist das eine. Und das andere ist die Empathie. Also ich glaube, das ist das auch, was du auch meintest, ne? Dass man, dass man eine Pflanze beobachtet, wie sie wächst und sich einfühlt, ja, was braucht die denn eigentlich, um zu gedeihen? Oder dieser kleine Käfer, der da jetzt vorbeikrabbelt, was will der und was macht der und wozu ist der gut im Ökosystem meines Gartens? Also so der beste Gärtner ist eigentlich der, der in seinem Garten irgendwie dafür sorgt, dass es allen gut geht. Also nicht nur den Menschen, sondern eben auch allen Tieren und den Pflanzen. Und im übertragenen Sinne kann man da eben all die Fertigkeiten üben, die wir brauchen, um sozusagen den größten Garten irgendwie ins Gleichgewicht zu bringen, nämlich unsere Erde, und auch mit dem irgendwie gut umzugehen. Und deswegen, ja, es ist irgendwie so ein ganz wunderbares und schönes Gebiet. Und das ist egal, ob man das jetzt wirklich, also jetzt im Garten im wortwörtlichen Sinne macht oder ob man einen Balkon hat oder ob man irgendwie so einen Zimmergarten auf dem Fensterbrett oder irgendwie so eine Window Farm oder sowas hat, ne?
Also es gibt ja so Synonyme eigentlich für das, was wir normalerweise jetzt im Moment in vielen Gärten sehen. Es gibt, ich glaube, eine Facebook-Seite, also ein Projekt, ich glaube, von einem Biologen oder so, das nennt sich Gärten des Grauens. Und das sammelt Bilder ein, ja, wirklich, das sammelt Bilder ein von Menschen, die sich fotografiert haben, von Gärten, die meinetwegen einfach unter Schotter begraben sind und mit irgendwelchen Schotter-Skulpturen, wo eigentlich kaum noch irgendwie im Grün zu sehen ist und nichts wächst und nichts gedeiht und das natürlich für die kleinen Tiere dort natürlich also absolut unbrauchbar ist.
Ja, aber die gehen wahrscheinlich einmal wieder mit Gift drüber, ne?
Ja, damit auch die letzte Ameise dort keine Chance bekommt. Und das ist zum Beispiel so ein Bild, das ich immer vor Augen habe für ein Extrem, das eigentlich jetzt ja gerade nicht so sein soll. Oder beispielsweise diese englischen Rasen, also wo dann tatsächlich in einem Garten nichts weiter als Rasen zu finden ist und keine wilde Blume und gar nichts irgendwie ihren Platz findet. Oder auch die Pflanzen so ausgewählt werden, dass sie eigentlich für Insekten absolut uninteressant sind. Also die Gärten dann wirklich tierfeindlich gehalten werden, nur wenn man eben halt sich an speziellen optischen Genüssen erfreuen möchte. Und das, was uns so wichtig war, war eben halt ein Garten, in dem sozusagen das Leben wieder erblühen kann und in dem man Bestandteil eben halt dieses Schöpfungsprozesses wird.
Genau, und wo man eben auch beobachten kann, wie faszinierend und wunderbar eben so alles in der Natur eigentlich ineinander greift. Ja. Und dann macht das Gärtner nämlich auch insofern Spaß, weil man viel, viel weniger Arbeit hat und weder Unkraut zupfen muss, noch sonst irgendwas zurechtbiegen und zurechtschneiden muss und so, ja.
Und wie unterstützt mich denn jetzt euer Buch dabei, wenn ich dann vorhabe, auch so zu gärtnern, wie ihr das jetzt beschreibt?
Also erstmal nimmt es dich natürlich an die Hand und führt dich sozusagen durch diesen theoretischen und schon beschriebenen Teil, dass du erstmal sehen kannst, was eigentlich überhaupt die einzelnen Aspekte eines Gartens oder der Natur sind, und hilft dir dabei natürlich auch, das in ein größeres Verhältnis zu setzen und dich zu fragen, was sind eigentlich die großen ökologischen Abläufe und auch die großen Fragestellungen, Herausforderungen und Probleme und was haben sie mit meinem Garten zu tun? Und dann geht es natürlich in jedem dieser Bereiche ganz praktisch weiter und gibt dir Hilfestellungen dabei, wie du mit kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitungen eben halt deinen, ich sag mal, Garten oder deinen Bereich renaturisieren oder überhaupt erstmal zum tatsächlichen Naturgarten machen kannst.
Ja, wir haben insgesamt 8 Kapitel und so, ich würde mal sagen, so ganz grob die ersten 4 Kapitel beschäftigen sich eher so mit den Grundlagen, dass erstens die Philosophie, also was will ich eigentlich von meinem Garten oder was hat mein Garten mir zu bieten, und das eher so ein bisschen auf philosophischer Ebene. Dann das Thema Erde, das hatte ich ja vorhin schon angesprochen, dass also die Fruchtbarkeit von Erdböden weltweit dramatisch abnimmt, was natürlich bedeutet, dass wir irgendwann viel weniger Lebensmittel anbauen können und das ja dann auch eine soziale Frage wird und so weiter und so fort. Und aber auch die Frage, also wie kann ich dann gesunden Erdboden schaffen in meinem Garten? Was ist eigentlich ein gesunder Erdboden? Und auch die spannende Frage, das gibt's ja auch so zum Thema Terra Preta, also Schwarzerde. Wie viel Kohlenstoff kann denn ein richtig fruchtbarer, fetter, gesunder Erdboden speichern? Und da kommt man eben auch dazu, dass man ganz viel Kohlenstoff, also ganz viel CO2 aus der Luft im Boden binden könnte über die Art und Weise und so eben auch was für den Klimaschutz tun könnte. Dann haben wir das Thema Wasser und Wasserkreisläufe und das Thema Luft, Luftverschmutzung, Erdatmosphäre. Also das ist ja auch total faszinierend, so ein ganz dünner Film um die Erde herum, ohne die sozusagen überhaupt kein Leben auf der Erde möglich wäre. Und die letzten vier Kapitel, da wird es dann, würde ich mal sagen, so ein bisschen lokaler und praktischer. Und da ist einmal das Thema Pflanzen, also Artenvielfalt unter den Pflanzen, beziehungsweise gibt es eigentlich Unkräuter, was mache ich mit Pflanzenkrankheiten oder wie halte ich meine Pflanzen gesund, wie schütze ich alte Pflanzen, also altes Saatgut. Im sechsten Kapitel geht es so um das Thema Tiere, also auch hier die Artenvielfalt und wie kann ich eigentlich meinen Garten zu einem Ort machen, das für Tiere auch wirklich ein schönes Reich ist. Dann haben wir noch was zum Thema Materialien. Also da geht es darum, wie kann ich Plastik in meinem Garten vermeiden oder wie kann ich auch Gartenminimalist werden oder wie kann ich Dinge upcyclen und recyceln, wie kann ich Energie sparen und ähnliches. Und das letzte Kapitel ist dann Ernte und das ist auch so ein bisschen von uns im doppelten Sinne gedacht. Also natürlich auf der einen Seite die Ernte des Gartens, also die Früchte so, was mache ich denn mit denen, wie kann man die lagern oder einkochen oder fermentieren oder was auch immer. Und zum anderen aber auch, was gibt es denn über die reinen Früchte hinaus an Ernte in meinem Garten?
Es ist vielleicht auch da wiederum, das schließt sich eigentlich ganz schön diesem philosophischen Gedanken an. Einerseits jetzt eben die Beziehung zur Natur und dann aber auch das, was die Natur einem zurückgibt. Dann ist es ja... Es ist ja ein, ich sag mal, Geben und Nehmen. Das heißt also, wenn wir uns so verhalten, wie es der Natur gut tut, dann wird die uns so reich beschenken. Und wir merken das selbst in unserem kleinen Garten, wo wir Dinge anpflanzen, wie wir uns immer darüber freuen, wenn die dann beginnt zu wachsen oder wir so eine kleine Ernte machen können oder was davon eben auch auf dem Teller landet und das so herrlich schmeckt, natürlich viel, viel besser als irgendwo anders, wenn es aus dem eigenen Garten kommt. Und das ist natürlich ein weiterer Aspekt. Also die Ernte, wie es Ilona eben meinte, eben als so eine philosophische Stärke sozusagen der Gemeinschaft zwischen Natur und Mensch oder Garten und Mensch zu betrachten.
Okay, und ihr habt ja auf dem Titel des Buches stehen, dass ihr, also einmal Gärtnern für eine bessere Welt, aber auch rette die Vielfalt. Und wie kann ich denn jetzt eigentlich als Einzelner, sind wir eigentlich wieder bei diesem Punkt, also als Einzelperson, wie kann ich denn auch noch mit Gärtnern jetzt die Welt retten, beziehungsweise die Vielfalt retten?
Also einerseits kann man sagen, dass mittlerweile durch die Aktivitäten in einer Stadt mehr Vielfalt innerhalb der Städte möglich ist als außerhalb. Wenn man sich mal anguckt, wie die in Anführungsstrichen moderne Landwirtschaft eben die Gegenden außerhalb der Städte einebnet und eben agrartechnologisch oder agrarwirtschaftlich nutzt und für Tiere eigentlich fast unbrauchbar macht. Und wenn man das vor Augen hat, kann man feststellen, dass wenn man neue Ressorts schafft, also das heißt Rückzugsgebiete, dass da plötzlich dann auch das Leben hingeht, dahin zurückkehrt und man tatsächlich etwas für den Erhalt der Arten macht. Zumindest für diejenigen, die es in die Städte schaffen, was ja schon mal ein Anfang ist.
Genau, und da kann man wirklich auch sagen, also jeder Quadratmeter zählt, weil das jetzt beispielsweise für Pflanzen oder auch für kleine Tiere, die können ja keine großen Distanzen überwinden, ne? Und deswegen ist es immer so gut, also um die sozusagen vorm Aussterben oder denen sozusagen noch eine möglichst weite Verbreitung sichern zu können, ist es ganz gut, wenn die immer wieder so Inseln finden, wo sie sich dann wieder ansiedeln können. Also die können vielleicht, das heißt ich, ein paar hundert Meter weiterfliegen, die Pollen oder auch die Insekten oder so, aber viel weiter dann vielleicht nicht. Und wenn da dann wieder der nächste Balkon ist oder die nächste Baumscheibe oder der nächste Gemeinschaftsgarten oder was auch immer, dann ist das echt super. Also insofern ist jeder Grünstreifen und jede Verkehrsinsel und alles ist eben also wirklich wichtig und sinnvoll. Und in dem Zusammenhang können engagierte Menschen natürlich jetzt ihren eigenen Garten naturnah gestalten und sie können aber auch beispielsweise zur Gemeinde gehen und oder zur Stadt gehen und können eben da dafür kämpfen, dass sowas wie Randstreifen an der Straße oder auch Verkehrsinseln und so weiter, dass da tatsächlich lokale Wildpflanzen und Blumen ausgesät werden, sodass da eben auch die Insekten wieder Nahrung finden, weil es ist wirklich so, wie Marek sagt, also die haben mittlerweile so in Siedlungsgebieten oder auch in Städten haben die höhere Überlebenschancen als jetzt an Ackerrändern oder sowas.
Und wie würde denn, wenn wir das so weiterspinnen, wie würde eure ideale Stadt aussehen, wenn ihr von Randstreifen und so weiter sprecht, wie würde sowas aussehen für euch?
Also wenn du jetzt mich nach meinen Träumen, Wildeskünsten träumen fragst, also dann geht es sogar noch ein Stück weiter, weil ich ja wirklich auch von Siedlungen und von Städten träume, die nicht zugeparkt sind mit Schrottlawinen von Autos. Also meine ideale Stadt wäre wirklich wesentlich grüner, sie wäre wesentlich ruhiger und sie hätte eine wesentlich bessere frische Luft. Kinder könnten wieder gefahrlos auf der Straße spielen, auf der Straße umhergehen, Tiere auch. Und ja, und wir hätten wirklich eben überall Grün und auch, es gibt ja dieses spannende Konzept der essbaren Stadt, da hat ja in Minden eine Permakulturgärtnerin angefangen. Das finde ich auch super spannend. Also statt Hecken eben einfach Johannisbeersträucher pflanzen oder statt Zierblütenbäumen Obstbäume, also warum nicht, ne? Und oder statt irgendwelchen anderen Gräsern vielleicht irgendwelche Kräuter. Also da ließe sich ja vieles überlegen und wenn ich überall die Autos rumfahren, dann kann man das ja auch tatsächlich genießen, was da wächst. Und also sowas könnte ich mir gut vorstellen.
Also es wäre auf jeden Fall erstmal eine Stadt oder eine Welt, in der man sich die Räume zurückholt. Mhm. Im Moment sind die Räume ja tatsächlich besetzt durch Fahrzeuge, die ich glaube nur 10% des Tages, die Zeit über nutzen und bewegt werden und den Rest der Zeit ja herumstehen, also da auch einfach erstmal nur Platz einnehmen und dann, wenn sie fahren, eben auch der Natur nichts Gutes tun. Das heißt also einerseits den Raum klauen, sage ich mal, oder besetzen, sehr aggressiv, auch immer im Vordergrund und immer eben halt als die mächtigsten Teilnehmer sozusagen des Straßengeschehens und dann eben halt durch die Ausbringung eben halt von Abgasen dann natürlich auch äußerst ungesund sind, wenn es jetzt also schon mal möglich wäre, wieder diese Räume zurückzuholen und mehr in den öffentlichen Raum zu gehen. Also das heißt, als Mensch nicht einfach nur von Haus zu Haus und dann möglichst schnell wieder rein, sondern den öffentlichen Raum auch als einen Aufenthaltsraum und als einen Raum sozusagen der Gemeinschaft zu betrachten. Und
des Zusammentreffens, ne?
Und des Zusammentreffens, dann hat man nicht nur einen ganz massiven positiven Vorteil oder einen Vorteil für die Gemeinschaft, sondern man kann sich dann auch eben um diese Räume wieder kümmern und kann sie renaturisieren und dafür sorgen, dass diese Räume eben halt tatsächlich eben auch natürliche Räume wieder werden. Und das käme eben allen zugute. Und das käme natürlich nicht nur dem Menschen zugute, der würde ein viel entspannteres und gesünderes Leben führen können und wieder mehr in die Gemeinschaft hinein seine Zeit und seine Ideale investieren, sondern es würde natürlich der gesamten Tierwelt zugutekommen, weil die Tiere in der Gemeinschaft mit den Menschen sind eben darauf angewiesen, dass wir ihnen die Plätze lassen und dass wir sie nicht immer weiter zurückdrängen und ihnen die Lebensgrundlage rauben. Und das wäre also eine Welt, in der die Tiere, die Menschen, die Natur eben auch wieder in Eintracht und Harmonie sind. Das hört sich jetzt ein bisschen verklärt an, aber wir merken, was das Gegenteil erzeugt und was für grausame beziehungsweise destruktive Folgen es hat, wenn wir eben halt darauf nicht achten und so ein Ungleichgewicht entsteht. Und das heißt, die Insekten verschwinden, die Vögel verschwinden, die Kleintiere verschwinden und immer mehr wilde Tierarten verschwinden. 60% der wilden Tiere sind eben nicht mehr da. Das heißt, weil uns einfach nicht darum gekümmert haben, ihnen die Räume zu lassen, die sie brauchen. Wir diskutieren über die kleinsten Überschreitungen der roten Linien, die wir hier ziehen, sobald irgendwelche Tiere gesichtet werden an Orten, wo wir es nicht wollen, und holen wir uns das brüsk zurück, schießen die ab und verdrängen die oder wollen die da einfach nicht haben. Aber für uns gibt es eigentlich keine rote Linie. Wir nehmen uns einfach, was wir wollen. Und somit, um das wieder auf den Garten zurückzuführen, wenn die Welt eher wäre wie ein Garten, wäre es anders, als wenn die Welt eben halt so ist, wie sie derzeit ist, eben halt ein Raum für die stärksten Teilnehmer von Verkehr oder von Gemeinschaft.
Ihr schreibt ja auch in eurer Einleitung, dass es eigentlich nur gemeinsam geht, dass wir es gemeinsam schaffen. Aber jeder Einzelne kann etwas tun. Wie passt das zusammen? Also, dass ich als Einzelner etwas tun kann, aber es eigentlich doch gemeinsam nur geht.
Also auf jeden Fall muss man ja sagen, eine Gemeinschaft besteht aus Individuen. Ne? Und eine Gemeinschaft sollte nie so sein, dass das Individuum letztlich gänzlich daran untergeht. Aber sobald das Individuum, das heißt der einzelne Mensch, die Vision wieder haben kann von einer möglichen anderen Welt, das ist ja das, was uns die ganze Zeit antreibt, also das, was wir unter einer besseren Welt verstehen, als die wir uns im Moment hier gerade zugestehen, wird er natürlich auch zu einem anderen Gemeinschaftswesen und wird sich in anderen Gemeinschaften anders engagieren. Das heißt, also ausgehend von dem Individuum bilden sich oder können sich Gemeinschaften bilden, die eben nicht nur eine soziale oder sozial andere Kultur pflegen, sondern eben sich anders einbringen und anders in der Natur verhalten. Und insofern muss beides natürlich gegeben sein. Aber es beginnt mit dem Individuum, und wenn das Individuum seinen Frieden macht mit der Natur und mit den anderen, dann wird es auch ohne weiteres eben halt zu einer kreativen und nutzbringenden engagierenden Gemeinschaft gern zusammenfinden.
Ja, für uns klingt ja häufig irgendwie Individuum, Gemeinschaft klingt wie so ein Widerspruch. Ich glaube, also meiner Meinung nach liegt es daran, dass wir so ein Gewinner-Verlierer-Denken haben. Das hat Marek ja vorhin auch schon gesagt. Ne? So dass wir immer gucken müssen, dass wir auf der Gewinnerseite stehen, weil sonst sind wir automatisch die Verlierer. Und in so einem Denken ist natürlich Gemeinschaft dann irgendwie was, ja, was irgendwie Kampf bedeutet, wo sich der Einzelne irgendwie durchsetzen muss. Aber wenn wir von Gemeinschaft sprechen, dann haben wir eigentlich so ein anderes Ideal, nämlich dass die Menschen das geschafft haben, also nicht in Gewinner und Verlierer zu denken, sondern in gleichberechtigten und gleich wertvollen Partnerschaften oder Wesen, die da zusammenkommen. Und das hört sich natürlich alles jetzt erstmal ganz toll an und gut. Aber jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise über mich nachdenke oder auch was Marek jetzt gerade geschildert haben, wie wir uns die ideale Zukunft vorstellen würden, und wir treffen auf jemanden, der halt nun mal sagt, nee, also mein Auto ist aber mein Liebstes und davon lasse ich auf gar keinen Fall ab. Also wie könnten wir uns mit so jemandem einigen, wie unsere gemeinsame Zukunft aussieht? Ne? Das ist ja im Grunde genommen so die wirklich große Herausforderung, vor der wir jetzt auch stehen. Auch wenn es jetzt ältere Menschen, die halt irgendwie sagen, nee, ich will aber in Urlaub fliegen, weil das habe ich mir verdient. Ich habe mein Leben lang hart gearbeitet und jetzt steht mir das auch einfach zu. Und dann stehen auf der anderen Seite eben die jungen Menschen von Fridays for Future und sagen, ja, aber ihr könnt doch nicht fliegen, weil das zerstört unsere Zukunft. Also das sind ja irgendwie so insgesamt Konflikte, die wir gerade haben, wo wir eben halt aber wo es eben unserer Meinung nach eben zu keiner Lösung führt, wenn wir in Gewinner und Verlierer irgendwie denken, weil dann immer die Verliererseite wird sich ja dem dann nie fügen. Ne? Die wird immer versuchen, einen Weg zu finden, sich dann doch irgendwie wieder ja ihre Ideen durchzusetzen, ne? Weil sie dann hofft, ja, vielleicht nach der nächsten Schlacht gehe ich vielleicht als Gewinner hervor.
Die Gewinnerseite nimmt immer zunehmend weniger Rücksicht natürlich auf die Verlierer, weil auch das sozusagen Teil ihres Privilegs ist.
Genau, aber das kann ja nicht unser Ideal sein, ne? Sondern unser Ideal wäre es eben wirklich, also herauszufinden, wie können wir denn also uns gemeinsam eine Zukunft vorstellen oder wie können wir uns auch gemeinsam eine Gegenwart vorstellen, die eine Zukunft für alle nach uns kommenden ermöglicht.
Leider ist es so, dass wir an einem Punkt sind, wo wir da auch nicht mehr so viele Experimente wagen können, weil wir eben halt einen fortgeschrittenen Verlauf haben, der sozusagen mit den ökologischen Folgeschäden der letzten Jahrzehnte und man muss sagen ja fast schon Jahrhunderte eben einhergeht. Das heißt also, wenn man es ganz krass formulieren will, ist es so, dass wir nur als Gemeinschaft eine Lösung finden für eine Zukunft, die dann wirklich auch lebbar sein wird für uns, denn wir kriegen es jetzt nämlich noch mit. Wir würden gar nicht sagen können, das machen wir alles nur für die kommenden Generationen. Aber insbesondere eben für die kommenden Generationen, unsere Kinder und Enkel. Ne? Also wenn wir uns jetzt, was dies betrifft, zu sehr auf unseren, auf die Selbstverständlichkeit sozusagen der Durchsetzung unserer persönlichen und egoistischen Motive zurückziehen und sagen, das ist etwas, was wir unbedingt beibehalten wollen, weil wir möchten das und haben uns das die ganze Zeit sozusagen als Werteversprechen der Gesellschaft einreden lassen. Jetzt wollen wir es auch ausgelöst oder eingelöst bekommen. Dann mindern wir eben nicht nur die Chancen der kommenden Generation, sondern auch unsere eigene. Also ganz krass gesagt, wenn wir uns nicht zusammenreißen als Gemeinschaft, minimieren wir die lebbare Zukunft für uns als Menschen, aber eben auch für die Tier- und Pflanzenwelt.
Und hier komme ich wieder aufs Gärtnern zurück, weil ich finde, wenn wir dann anfangen, uns als Gärtner der Welt sozusagen zu begreifen, also als Gärtner habe ich ja sozusagen die Verantwortung oder als Gärtnerin auch die Verantwortung oder ich fühle auf jeden Fall die Verantwortung in mir, dass es meinem Garten gut geht, dass alles sprießt und gedeiht, dass alles wächst und dass alles versorgt ist. Und ich bin dafür mehr oder weniger verantwortlich. Und dieses Gefühl, wenn wir das von unserem kleinen Garten auf die große Welt übertragen können, ich glaube, dann gibt es nämlich irgendwie was, wo wir sehen, ja, das ist größer als ich, kleines, einzelnes Menschenwesen. Da gibt es was Übergeordnetes. Da gibt es eine Erdatmosphäre, die wirklich wunderbar funktioniert und was ganz fantastisch ist und soweit wir wissen, einzigartig im Universum. Da gibt es irgendwie einen Wasserkreislauf, der total faszinierend ist, dass das alles so funktioniert. In einem Löffel voller gesunder Erde stecken mehr Lebewesen drin, als jemals Menschen auf der Erde gelebt haben. Also das sind alles so erstaunlich faszinierende Dinge. Und ich glaube, wenn man dafür einen Blick hat und wenn man da das Bewusstsein schult und schärft, ich glaube, dann kann man, also meine Überzeugung ist, wenn Menschen das erkannt haben und dafür den Blick geöffnet haben, dann können sie nicht mehr leichtfertig hingehen und sagen, nee, aber das Fliegen in Urlaub ist mir jetzt wichtiger, als dass sozusagen diese wunderbare Natur weiterhin bestehen bleibt. Und ich glaube, insofern kann eben so das Gärtnern wahnsinnig viel auslösen bei Menschen.
Aber es liegt eben an uns, ne, was wir jetzt daraus machen. Und es ist natürlich auch ganz wichtig zu sagen, wir dürfen uns auch jetzt nicht in der Richtung aufspielen, dass wir sagen, wir sind jetzt die Gärtner der Welt und deswegen darf die Welt oder darf die Natur sozusagen auch nicht mehr eigene Entscheidungen treffen, um es mal ganz platt zu sagen. Wir müssen auch uns eingestehen, dass wir eben die Welt nicht in allen Belangen bis ins Letzte kontrollieren und uns untertan machen müssen, ne, wie es ja eigentlich immer die Vorstellung der Menschheit war, ne, alles einzuhegen. Die Natur braucht auch ihre Freiräume und da ist sie durchaus in der Lage, sich selbst Gärtner oder Gärtnerin genug zu sein. Der Gärtner ist in diesem Fall keiner, der die Welt sozusagen unterjocht und die Natur sich gefügig macht, sondern der Gärtner oder die Gärtnerin ist jemand, der sozusagen im kreativen Miteinander schöpferisch in der Natur tätig wird.
Der für das Wohl aller sorgt.
Und für das Wohl aller sich einsetzt. Das würde ich jetzt sagen, verstehe ich unter der gärtnerischen Tätigkeit.
Wenn jetzt ein Hörer oder eine Hörerin sagt, ja, ich bin total motiviert und das klingt total gut und ich will jetzt auch einsteigen, was wären denn so die ersten drei Schritte oder drei Tipps, die ihr geben könnt, was jetzt jemand machen kann, der sagt, ich möchte wirklich die Vielfalt retten und ich möchte jetzt mit dem Gärtnern die Welt verändern sozusagen?
Also ich fange vielleicht mal an. Ne? Ja, du kannst ja dann auch sagen, was deine Schritte sind. Also egal, ob jemand jetzt einen Garten hat oder nicht, meiner Meinung nach ist der allererste und allerwichtigste Schritt ist beobachten. Sich Zeit nehmen, zur Ruhe kommen, beobachten, zuhören und verstehen. Weil ich glaube, ohne das Verständnis weiß man nicht, welche weiteren Schritte man machen soll. Und das kann dann in so einem blinden Aktionismus enden, wo man irgendwelche Dinge macht, aber irgendwie man weiß gar nicht warum und irgendwie geschehen dann andere Dinge im Garten und man weiß nicht warum und hat sie vielleicht selbst verursacht. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, also sich die Zeit nehmen, hinsetzen, beobachten und zuhören und dabei sich als zweiten Schritt auch überlegen, was ist mir eigentlich wichtig, also sich selbst auch zuhören. Was verspreche ich mir vom Garten? Was ist meine Motivation? Was wünsche ich mir, was der Garten mir geben soll? Also ist es Obst und Gemüse? Ist es irgendwie ein lauschiges Plätzchen zum Lesen? Ist es irgendwie die Ästhetik, also schöne Blumen? Oder ist es das, dass ich vornehmlich Tieren einen Raum bieten will oder meinen Kindern zum Spielen? Also was ist es eigentlich, was ich mir von dem Garten verspreche? Und ich glaube, daraus ergibt sich dann alles Weitere.
Also ich glaube auch, das Beobachten ist der allererste Punkt, sich erstmal anzuschauen, wie agiert eigentlich die Natur da draußen und was passiert dort, also was passiert auch wann, denn beobachten heißt jetzt nicht aus dem Fenster gucken und 10 Minuten später loslegen, sondern beobachten heißt natürlich auch, dass über einen längeren Zeitraum, man kann ja auch schon beginnen, aber über einen längeren Zeitraum sich anzuschauen, zu notieren, wie die Natur reagiert, wann kommen welche Pflanzen, ne,
wo scheint welche Sonne hin,
wo scheint die Sonne hin und wie sind eigentlich die Abläufe genau in der Region, um die es jetzt für mich geht. Das als allererstes, wenn man das getan hat und auch weiß, was man eigentlich möchte, wäre es eigentlich ganz gut, sich einen Plan zu machen, also zu überlegen, was ist eigentlich notwendig, damit eben halt mein Wunschgarten oder das Naturstück, was wir hier als Gemeinschaft ausgesucht haben, jetzt transformiert werden kann, nämlich dahin, wohin wir uns eben auch vorstellen, es sich eben verwandeln sollte. Und dazu gehört natürlich auch, dass man sich eben eingehender mit den Dingen beschäftigt. Es ist nicht notwendig, jetzt seinen Doktor zu machen, um einen Garten anzulegen, aber es ist zumindest notwendig zu wissen, welche Pflanze mit welcher Pflanze kann oder wie Pflanzen reagieren in den unterschiedlichen, Georegionen oder Wetterregionen. Ne? Nicht jede Pflanze, wie funktioniert das Mikroklima. Es ist alles nicht so kompliziert, weil das meiste erschließt sich ziemlich einfach und eben, wie gesagt, durch Beobachtung. Die Pflanzen sagen einem auch, was sie wollen im übertragenen Sinne. Das sieht man allein dadurch, wie sie dann eben halt reagieren. Aber wenn man so einen Plan macht und sich einfach mal aufzeichnet, wie das aussehen soll, bekommt man eben auch schon so etwas wie eine Vision von dem Garten, den man haben möchte. Und ich glaube, diese Vision ist auch ganz wichtig, weil die ist ein Teil des schöpferischen, kreativen Prozesses, der Transformation von dem Ort, wie er vorher war, in den Ort, den man denn hinterher haben möchte. Und dann ist es sicherlich gut, auch da Experimente zu machen und auszuprobieren.
Genau, also Gärtnern, also zumindest haben wir das festgestellt, das Gärtnern, das lernt man hauptsächlich so learning by doing, ja. Also indem man es macht und ausprobiert. Und das zweite, also oder eine zweite ganz wichtige Lernquelle für uns waren eben andere Menschen, also auch die Gemeinschaft. Das kann irgendwie das Gespräch am Gartenzaun mit der Nachbarin sein oder dem Nachbarn. Es kann sein, dass man mal zu einer Saatguttauschbörse geht. Das sind so Veranstaltungen, wo selbstgewonnenes Saatgut getauscht wird. Und da findet man halt auch natürlich ganz viele Menschen, die schon lange gärtnern und da auch Fragen beantworten können, mit denen man in Austausch kommen kann. Man kann mal Stadtgärten in der Nähe besuchen und dort sich mit den Menschen unterhalten. Oder was auch gut ist, es gibt so eine Webseite grünanteil.net heißt die. Da finden sich auch die unterschiedlichsten Gemeinschaftsgärten zusammen, aber auch Menschen, die Stadtnatur erhalten möchten, also sei es Uferböschungen oder Parkanlagen oder was auch immer, die sich dafür einsetzen. Also da findet man auch auf jeden Fall Gleichgesinnte, weil das wäre auch nochmal so ein wichtiger Tipp von uns. Also sucht euch Leute mit, die sich eben auch dafür interessieren und tauscht euch mit denen aus und tauscht nicht nur Informationen, sondern tauscht auch Stecklinge und Saatgut und geteilte Stauden und Werkzeuge möglicherweise und alles Mögliche, weil nicht jeder muss alles einzeln haben. Also jeder, der mal einen Garten hatte, in dem Apfelbaum steht, der weiß, dass spätestens in einem guten Apfeljahr, wenn die Ernte reif ist, man das Tauschen sozusagen das Einzige ist, was hilft, weil man wird dann so viele Äpfel haben, dass man gar nicht weiß, was man mit denen machen soll.
Also mir fallen noch zwei kleine Dinge ein, die natürlich jetzt von großer Bedeutung sind, aber die man schnell schildern kann. Das eine ist, wenn ich beobachte und feststelle, dass dort eben halt nicht nur Pflanzen ihren Lebensraum finden, sondern auch Tiere, ich eben auch mir genauer anschaue, Ilona hat es ganz vorhin mal gesagt, was das Tier denn eigentlich will oder wie es sein Leben dort organisiert und nicht einfach drüber weggehe und sage, das haue ich jetzt weg und diesen Platz brauche ich irgendwie für was Hübsches, sondern eben auch darauf eingeht und diesen Tieren ihre Räume lässt, dass sie sich organisieren können und dass sie sich beheimaten können. Das ist das eine. Und das andere ist sicherlich, finde ich nochmal ganz persönlich wichtig, dass ich auch nicht einfach losgehe und jeden möglichen Schrott einkaufe in irgendwelchen, wie nennen sich in diesen, Gartenbaumärkten und mich damit Plastik zudecke mit Dingen, die dann meinetwegen ein Jahr später dann schon kaputt sind, sondern möglichst eben halt auf giftiges Material verzichte, das eben halt sowieso schon fast schrottreif ist, wenn ich es mir da irgendwie hinstelle und der erste Regen kommt oder eben halt auch unnatürliche Materialien, die eigentlich das Ökosystem wieder gefährden, wie eben halt viele Plastikstoffe. Dass ich darauf achte oder dass wir darauf achten, dass wir den Garten möglichst natürlich bewirtschaften.
Und so ein Garten bietet ja auch eigentlich reichlich Baumaterial, ne? Oder?
Ja.
Also das Upcycling und Recycling hat im Garten ja schon wirklich eine uralte Tradition. Ne?
Ja.
Und man wird aber leicht verführt, gerade wenn man anfängt, dass man denkt, ja, und das brauche ich noch und das. Und das ist ja ein Riesenmarkt, ne? Das stimmt. Dann also es ging mir auch am Anfang so. Ich habe auch einige Sachen gekauft.
Viele Leute ziehen los und gehen dann in diese Märkte rein und holen sich dann irgendwelche Pflanzen, die aber eben halt schon so angeboten werden, dass sie natürlich keine lange Lebenszeit haben, damit die Leute dann bald möglichst wieder in den Laden kommen und sich was Neues hinstellen. Das ist eben halt auch wirklich besser, eben auf Qualität zu achten und nicht jetzt das Billigste zu nehmen.
Genau, da kann man auch mal gucken, es gibt immer so vom NABU und so weiter, die organisieren auch so Pflanzenmärkte, wo sie dann wirklich, Pflanzen aus der Region, irgendwelche Stauden oder Blumen und Gräser, also die sozusagen naturnah sind und das ist besser, sich dann sowas zu holen. A, halten die lange und die sind auch nicht so krankheitsanfällig und B, bieten die halt einen Lebensraum und auch Nahrung für die ortsansässige Tierwelt.
Ja.
Okay, das ist ja schon ein super Einstieg. Habt ihr sonst noch irgendwie zum Abschluss was, was ihr den Hörer und Hörerinnen mit auf den Weg geben wollt?
Ja, dass es auf jeden Fall lohnt, auch wenn, ich meine, es gibt ja schon einen Trend in Richtung der Gärten und Kleingärten, ne, und Schrebervereine oder Schrebergartenvereine, wo viele Leute dann eben halt auch jetzt die Natur sozusagen neu entdecken, dass man Spaß am Entdecken hat und dass es einem Freude bereitet, ja, mal die Hände in die Erde zu stecken und plötzlich festzustellen, wie gut einem das tut, sich mit dem Garten zu beschäftigen.
Genau, und das ist also, soweit wir zumindest das beobachten können, dass die weltweite Bewegung der Kleingärtner, der kleinen Bauern und Bäuerinnen und überhaupt so dieses ganze natürliche, naturnahe Anbauen, dass das eine weltweite Bewegung ist, die eigentlich so viele praktische Lösungen im Moment ausprobiert und auch anbietet, wie eigentlich sonst kaum eine Bewegung. Und also die hat wirklich auch global eine riesen Wirkungskraft und sorgt ganz viel neues Bewusstsein. Und das Allertollste ist eben, dass jeder und jede total leicht mitmachen kann und dass das eben auch super viel Spaß macht und total erfüllend ist. Also Das ist sozusagen ein politischer Aktivismus, der sich gar nicht so anfühlt und für viele auch in erster Linie gar nicht unbedingt jetzt ein politischer Aktivismus ist, aber dann letztendlich halt doch eigentlich, wenn man so naturnah gärtnert. Und da können wir nur jeden und jede einladen, so macht mit.
Das heißt also auch, wenn ich keinen grünen Daumen habe, loslegen.
Ja, natürlich. Also der grüne Daumen ist ein Mythos meiner Meinung
nach. Ja, ich glaube auch. Jeder findet so sein Ressort, also seinen Bereich, den er klasse findet. Ja. Es muss ja nicht immer eben halt jetzt der vermeintlich nicht funktionierende grüne Daumen an irgendeiner Topfpflanze scheitern. Dann macht man eben halt was anderes. Also die Natur ist so reichhaltig und die Möglichkeiten sind so weit, dass da eigentlich kein Daumen scheitern kann.
Genau.
Okay, vielleicht noch abschließend. Wo findet man euch im Internet und wo findet man das Buch überall?
Also das Buch gibt es in jedem Buchladen, also in jedem guten Buchladen kann man es zumindest bestellen, wenn es nicht vorhanden ist.
Also wir empfehlen immer den kleinen Buchladen um die Ecke.
Dann gibt es natürlich noch buch7.de, den sozialen Online-Buchladen, der total super ist. Und nicht zuletzt könnt ihr auch in der Bücherei gucken, ob es da auszuleihen gibt. Man muss ja nicht jedes Buch gleich selbst kaufen. Und online findet ihr uns unter www.jetztrettenwirdiewelt.de/grünes. Da findet ihr alle Aktionen, die wir auch im Buch haben oder Aktivitäten, die ihr im Garten machen könnt. Und da, das bauen wir auch noch weiter aus, diesen Fundus. Und da gibt es auch eine kleine Info zum Buch.
Okay, ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Zeit und für die vielen Eindrücke, die ihr geschildert habt. Und ja, vielen Dank.
Ja, danke auch für dich.
Hat Spaß gemacht.
Ja.
Das war das Interview mit Ilona und Marek zu ihrem Buch Gärtnern für eine bessere Welt. Und ich möchte diese Folge nicht beenden, ohne mich bei unseren treuen Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen zu bedanken. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und auf Wiedersehen.